Inforadio Podcast.
Gefälschte Bilanzen, Luftbuchungen in Milliardenhöhe und keiner hat was gemerkt oder will etwas gemerkt haben, bis der Zahlungsdienstleister Wirecard Insolvenz angemeldet hat. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages hat versucht, mögliches Versagen von Kontrolleuren und Aufsicht aufzudecken. Und da kommen die Regierungsparteien und die Opposition naturgemäß zu unterschiedlichen Ansichten. Die Regierungsparteien, SPD und Union, schieben sich gegenseitig die Schuld zu und die Oppositionsparteien, FDP, Linke, Grüne, AfD, sehen ein kollektives Aufsichtsversagen. Ich habe jetzt am Telefon den Obmann der Linkspartei im Wirecard-Untersuchungsausschuss, Fabio De Masi. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Moin.
Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Sie zutage befördert haben?
Nun, zufrieden ist vielleicht ein falscher Ausdruck, denn aus jeder Schublade, an der wir gezogen haben, kam eine Menge Dreck. Und ich bin zufrieden insofern, dass wir es geschafft haben, ein Jahr das Thema in der Öffentlichkeit zu halten, ordentlich Druck zu machen auf den Finanzminister, damit wir bessere Aufsichtsbehörden bekommen. Aber natürlich habe ich auch die Schicksale von vielen Leuten vor Augen, die jetzt um ihre Jobs bangen, die teilweise einen erheblichen Teil ihrer Ersparnisse verloren haben, weil sie teilweise eben auch viele Eier in einen Korb gelegt haben, Wirecard-Aktien gekauft haben. Und aber auch davon ausging, das ist ein Top-Unternehmen, weil die Finanzaufsicht ja die Kritiker von Wirecard verfolgt hat. Und das kann ich nicht heilen. Ein Untersuchungsausschuss ist kein Gericht. Es wäre falsch, wenn Politiker Gerichtsurteile sprechen. Aber wir haben so eine Art öffentliche Tatortbegehung gemacht. Und jetzt können sich die Wählerinnen und Wähler ein Urteil bilden.
Wenn Sie das aber nicht heilen können, wie finden Sie denn die Konsequenzen, die jetzt gezogen wurden? Also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, BaFin, ist frühen Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten nicht nachgegangen. Die Spitzen der Behörden wurden entlassen, aber erst als der Untersuchungsausschuss diese Fehler nachgewiesen hat. Reicht Ihnen das als Konsequenz?
Also erst einmal ist es so, noch nie sind in so kurzer Zeit so viele Köpfe gerollt in Aufsichtsbehörden, auch an den Spitzen von Aufsichtsbehörden. Und das ist natürlich kein Selbstzweck. Wir sind ja jetzt nicht in der Französischen Revolution oder so. Aber man hat dem Ausschuss nichts zugetraut. Und das ist natürlich gut, dass das Konsequenzen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, wer ist denn auf der politischen Ebene mal in die Pflicht genommen worden? Und wir leben ja in kuriosen Zeiten. Also ich, auch wenn ich dran denke, dass Herr Spahn immer noch Gesundheitsminister ist und Herr Andi Scheuer immer noch Verkehrsminister, ist ja offenbar die politische Kultur etwas verlottert, dass man gar nicht mehr zurücktritt. Früher ist man für viel nichtigere Dinge zurückgetreten. Aber natürlich werden die Erkenntnisse, die wir hier gesammelt haben, auch in Gerichtsprozessen eine Rolle spielen. Um nur ein Beispiel zu nennen, Herr Markus Braun, der ehemalige CEO von Wirecard, der hat seine Kommunikation komplett abgeschirmt, weitgehend gelöscht. Seine Sekretärin hat uns erzählt, sie hat nur die Kindergeburtstage organisiert. Das ist natürlich ein Indiz, auch für das Gericht. Er hat etwas zu verstecken, er ist kein Opfer. Wir haben Fehler von Wirtschaftsprüfern belegen können, die man wirklich in 14-Jähriger mit dem Detektivbaukasten erkannt hätte, wo Dokumente gefälscht waren. Und das wird natürlich in den Sammelklagen der Kleinanleger auch eine Rolle spielen.
Und wenn wir politisch ganz nach oben gucken, dem Bundesfinanzminister als Oberaufseher der BaFin und dem Bundeswirtschaftsminister, der während des Wirecard-Skandals als Kanzleramtsminister für das Unternehmen geworben hat, diesen beiden konnten Sie keine Schuld nachweisen. Haben Sie nicht tief genug gebohrt?
Doch, wir konnten schon einiges nachweisen, nur da gibt es eben unterschiedliche politische Auffassungen drüber. Ein Beispiel, die Commerzbank hat bereits 2019 eine idiotensichere Ausarbeitung an die Antigeldwäschebehörde FIO geliefert, an der man im Prinzip die ganze Milliardenlüge hätte erkennen können. Sie hat 1,5 Jahre das nicht weitergeleitet an die Strafverfolgung, erst nach der Insolvenz, und hat behauptet, das hätte keinen Bezug zu Deutschland gehabt. Und uns liegt diese Ausarbeitung vor. Ich habe die letztens veröffentlicht, weil die Staatsanwaltschaft die freigegeben hat. Und da steht eindeutig drin, Bezug zu deutschem Rechtsgebiet. Also die deutschen Strafverfolgungsbehörden hätten aktiv werden können. Aber die Anti-Geldwäschebehörde von Herrn Scholz hat das nicht weitergeleitet. Und sein Staatssekretär hat sich hingestellt und gesagt, da gab es keine Fehler. Da war Bilanzmanipulation nicht erkennbar. Da hat er klar die Unwahrheit gesagt. Aber ich bin ja nicht Herr Scholz. Also ich kann ja nicht sagen, darüber entscheiden, wann es ihm zu peinlich wird. Das müssen sozusagen er selbst entscheiden und das müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden.
Während dieses Einjahres, Herr De Masi, dieses Einjahresuntersuchungsausschuss war immer wieder die Rede davon, dass sich die deutsche Wirtschaft, die deutsche Politik auch einfach täuschen lassen wollte. Die Erfolgsgeschichte war einfach zu schön. Ist das auch Ihr Fazit?
Absolut. Also es ist so ein bisschen wie bei dem Satz von der Bundeskanzlerin, das Internet ist ja für uns alle Neuland. Also es war irgendwie klar, keiner hat richtig verstanden, was sie eigentlich machen, aber Hauptsache irgendwas mit Internet. Und da stand ja eine ganze Armee von Lobbyisten im Hintergrund, vor allem aus dem Umfeld der Union, auch ehemalige Ministerpräsidenten, die dafür lobbyiert haben, dass das damals noch illegale Online-Glücksspiel in Deutschland, die Zahlungsabwicklung, endlich freigegeben wird. Davon hätte Wirecard profitiert. Es gab Leute aus dem Umfeld von Sicherheitsbehörden, ehemalige Geheimdienstkoordinatoren und viele andere mehr. Und die haben alle die Hand aufgehalten. Und meine These ist, so ähnlich wie bei den Maskendeals, dass da nicht einfach nur private Bereicherung stattfindet, sondern bestimmte Leute, die zum Beispiel aus konservativen Netzwerken kommen, da Zugänge haben in die Sicherheitsbehörden, vielleicht die Hand aufgehalten haben. Mhm. Und da bleiben eben auch noch große Fragen. Herr Markus Braun, der CEO von Wirecard, hat übrigens auch den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz finanziert, für ihn gespendet. Und die CSU, die stand hier Schlange, für die zu lobbyieren. Die Bundeskanzlerin hat beim mächtigsten Mann Chinas für Wirecard sich eingesetzt, obwohl es bereits kritische Medienberichte gab. Und all das zeigt, das ist auch ein großer Lobbyismusskandal.
Inforadio Podcast.